Wo finden wir Ruhe für unsere Seelen? Ruhe, mit Gott im Reinen zu sein, im Einklang mit seinen Geboten und irgendwie angekommen. Und das egal, was für Stürme der Alltag am Morgen oder am neuen Tag wieder bringt. Unser Text auf dem Hintergrund der ganzen Bibel wird uns vielleicht eher auf den zweiten Blick zeigen, dass wir nur mit Jesus und in Jesus Gottes Gebote richtig verstehen und bei ihm diese kostbare, tiefe, ewige Ruhe für unsere Seelen finden können. Ja, ich bitte euch aufzuschlagen in Markus 2, Vers 13 und ich lese uns den Text aus der Elberfelder Übersetzung vor bis 3, Vers 6. Markus 2, Vers 23. Und es geschah, dass er, Jesus, am Sabbat durch die Saaten ging. Und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ähren abzupflücken. Und die Pharisäer sagten zu ihm: Sieh, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist? Und er spricht zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging zur Zeit Abiatars, des hohen Priesters, und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch denen gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden, und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Und er ging wieder in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen konnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens, und spricht zu dem Menschen: Strecke die Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Ja, soweit unser Text für heute Morgen. Und ich möchte uns erst einen kurzen Überblick verschaffen, und uns den Text so ein bisschen einordnen, wo wir ihn im Markus-Evangelium und im Vergleich zu den früheren Predigten, die wir in unserer Serie bisher hatten, finden. Wenn ihr nochmal zurückblättert, seht ihr, in Kapitel 1 hatte Markus mit diesem Spoiler direkt in Vers 1 Jesus als den versprochenen Retter Christus und als Sohn Gottes angekündigt. Und Jesus hatte kurz darauf dann den Menschen auch die gute Nachricht verkündet, dass die Königsherrschaft Gottes kurz bevorsteht. Und er hat sie zu Umkehr und zu Glauben an ihn gerufen. Und zum Beispiel der Fischer und spätere Apostel Petrus folgte diesem Aufruf und Befehl. Im Verlauf von Kapitel 1 wurde aber auch deutlich, dass Jesus ein König ist, der Vollmacht hatte. Vollmacht, Gottes Worte zu sprechen, Vollmacht über Krankheit und Vollmacht über böse Mächte. Und seine Prio Nummer 1 war Reinheit der Menschen vor Gott. Das heißt, wer oder was das Problem der Sünde, der Rebellion von uns Menschen gegenüber einem perfekten Gott lösen kann. Und Jesus stellte sich hier als einer vor, der Sündern so helfen wollte, wie ein Arzt, der denen hilft, die mit ihrer Krankheit zu ihm kommen. Und was in der letzten Predigt von Robert deutlich wurde, seine wunderbare, scheinbar neue Hoffnungsbotschaft passte so wenig mit dem menschlichen Lösungsweg der religiösen Elite zusammen wie neuer Wein und alte Schläuche. Oder wenn es einfacher zu verstehen ist, iOS 18 mit so einem uralt ersten Tastenhandy. Unser Abschnitt heute enthält zwei sehr ähnliche, aufeinander aufbauende Begebenheiten. Vielleicht habt ihr es bemerkt. Die erste finden wir in Vers 23 bis 28 und erklärt uns praktisch die Theorie. Die zweite in Kapitel 3, 1 bis 6 lässt diese Theorie ja quasi praktisch werden und zeigt Konsequenzen auf. Aber aus Zeitgründen will ich beide nicht getrennt, sondern sozusagen zusammen behandeln. Was aber ganz wichtig ist, das Thema des jüdischen Sabbats ist in beiden Fällen quasi nur ein Aufhänger in unserem Predigttext, der diesen krassen Gegensatz der Verse davor nochmal auf die Spitze treibt. Und zwar sehen wir auf der einen Seite, zeigt uns Markus da, wie so ein reingezoomtes erstes Detailfoto, da zeigt er uns diesen menschlichen Ansatz des Gebotehaltens aus eigener Kraft. Ein nach den eigenen Maßstäben und vor Gott alles richtig machen zu wollen, aber sogar dabei eigentlich gegen Gott zu rebellieren. Und auf der anderen Seite liefert uns Markus, und das wird eine zweite Überschrift sein, ein zweites Detailfoto, nämlich dass Jesus selbst die Antworten auf die Sabbatfrage hat, ja, dass er die Antwort auf die Sabbatfrage ist. Aber um nicht zu verpassen, dass es hier nicht nur oder nicht in erster Linie nur um das Thema Sabbat geht, müssen wir auch noch komplett mit der Kamera rauszoomen in so eine Weitwinkelperspektive. Und dann stellen wir nämlich fest, dass unser Text auch diese noch viel wichtigere Frage beantwortet, nämlich wie ein Mensch Gottes Anspruch genügen und bei Gott zur Ruhe kommen kann. Und unter dem Titel Jesus, der göttliche Gebotegeber und Herr der Ruhe, möchte ich die Predigt über diese zwei Detail- und die eine Weitwinkelaufnahme im Text folgendermaßen gliedern. Und weil ich die Rückmeldung in meiner Familie bekommen hatte, dass meine Überschriften nicht so einfach sind und manchmal ein bisschen lang, habe ich das euch mal ausgedruckt, sodass ihr euch da nicht verliert. Die erste Überschrift ist: Menschliche Gebote, oft gut gemeint, doch Gottes Absichten verpasst. Zweitens: Jesus ist Gottes versprochener Gebotegeber und Erfüller. Und drittens: In Jesus von Gebote-Erfüllung zu erfüllender Ruhe. Und die Zettelchen sehen so aus. Ich habe immer zwei pro Stuhlreihe, also ihr könnt euch die vielleicht teilen, wenn ihr reinschauen möchtet. Fangen wir mit der ersten Überschrift an. Menschliche Gebote, oft gut gemeint, doch Gottes Absichten verpasst. Ja, es geht los mit einem Konflikt zwischen Jesus und den damaligen religiösen Führern. Und um die Überschrift zu verstehen, möchten wir uns dieses Paradebeispiel für Gebote, das uns der Autor Markus in unserem Text bringt, nämlich diesen jüdischen Sabbat, genauer anschauen. Eigentlich geht es hier ja erstmal nur um diese 24 Stunden zwischen dem Freitagabend und dem Samstagabend. Doch wie man diese Zeit verbringt, darüber bestand der Konflikt. Und wir sehen ihn in Vers 23 und 24. Ich lese euch nochmal vor, schaut bitte mit rein. Und es geschah, dass er, Jesus, am Sabbat durch die Saaten ging und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ähren abzupflücken. Und die Pharisäer sagten zu ihm: Sieh, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist. Also gleich wird hier Jesus von den Pharisäern, den religiösen Profis, konfrontiert. Aber weil das Abpflücken von Ähren vom Feld eines anderen laut 5. Mose 23, Vers 26 ausdrücklich erlaubt war, konfrontieren sie ihn nicht wegen Diebstahl, sondern es geht ihnen darum, was am Sabbat erlaubt ist oder vielmehr, was nicht erlaubt ist. Konkret also die Frage war, was Jesus da getan hat, war das Ährenabpflücken durch ihn und seine Jünger, hauptsächlich sehen wir es hier in Vers 23, erlaubt und dann später auch in Markus 3, in dem zweiten Abschnitt, war das Heilen von einem Menschen, der keine akut lebensbedrohliche Erkrankung hatte, der eine verdorrte Hand, wie wir lesen hatten, vermutlich eine Muskelschwäche oder eine Lähmung, war das am Sabbat erlaubt? War das Gottes Wille? War das Gottes Gebot? Und im Text wird eines sehr deutlich: Laut der Meinung der Pharisäer waren sowohl das Ährenabpflücken als auch das Heilen ein Bruch des Sabbatgebots. In ihren Augen ein Brechen von Gottes Regeln und damit der Regeln des Schöpfers selbst. Und das durch Jesus, einen vermeintlichen Mann Gottes. Und auch wenn es uns kurz von unserem Text abbringt, müssen wir dieser Frage nochmal nachgehen, um zu verstehen, was die ursprüngliche Bedeutung des Sabbats war und wie auch die Pharisäer zu ihrer Meinung gekommen waren. Und ja, erster und wahrscheinlich unumstrittener Bezugspunkt für jeden Juden damals war vermutlich die Ersterwähnung des Sabbats, nämlich in der Sabbatruhe Gottes am siebten Tag, seit Beginn der Schöpfung der Welt. Und so hieß es am Anfang, 1. Mose 2, Vers 2, wenn ihr wollt, könnt ihr es aufschlagen und vielleicht können sich die Kinder aus der Kinderstunde noch gut an diese Stellen am Anfang der Bibel erinnern, wo es steht, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von allem seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Also Gott selbst arbeitete an sechs Schöpfungstagen, aber am siebten Tag ruhte er und machte diesen Tag zu etwas Besonderem. Das bedeutet nämlich, er heiligte ihn. Er nahm ihn besonders beiseite für einen gewissen Zweck. Aber von diesem Zweck und ob die ersten Menschen, Adam und Eva oder dann Abraham und Jakob, auch den siebten Tag ihrer Woche als Ruhetag hielten, davon wissen wir eigentlich praktisch nichts. Denn das erste Mal, wo der Sabbat wieder erwähnt wird, ist dann im Buch 2. Mose in Kapitel 16. Da war Israel bereits ein ganzes Volk, das Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte. Nach dem Auszug in der Wüste versorgte Gott nämlich dann die Seinen am Sabbat besonders mit Essen, mit dem Manna. Und da steht zum Beispiel in 2. Mose 16, Vers 29: Seht, weil euch der Herr den Sabbat gegeben hat, darum gibt er euch am sechsten Tag Brot für 2 Tage. So bleibe nun jeder von euch daheim. Niemand verlasse am siebten Tag seinen Lagerplatz, so ruhte denn das Volk am siebten Tag. Wiederholt wird das Gebot des Sabbats, des Ruhetags, im Vertrauen auf Gott, dann in 2. Mose 20 als eins der 10 Gebote. Und die sehen wir auch in 5. Mose 5, wo Mose sie wiederholt als Teil dieser Liste der 10 Gebote. Und da steht Folgendes, was uns noch eine zusätzliche Erklärung liefert. 5. Mose 5, 12 bis 15. Dort steht: Beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der Herr dein Gott es dir geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Und nun springe ich zu Vers 15 in diesem Abschnitt. Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr dein Gott dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr dein Gott dir geboten, den Sabbat zu feiern. Also der Sabbat als Tag der Feier über die Rettung aus der Sklaverei in Ägypten, wo Israel jeden Tag in harter Zwangsarbeit geknechtet war. Und nach dieser Knechtschaft nicht arbeiten zu müssen, dabei sollten sie sich erinnern an Gottes Rettung und an seine Versorgung. Als eines der 10 Gebote war das Halten des Sabbats für Israel aber nicht optional. So erklärt es auch 2. Mose 31, Vers 14. Dort steht: Haltet also den Sabbat, denn heilig ist er euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden. Ja, jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, eine solche Seele soll aus der Mitte seiner Völker ausgerottet werden. Das Sabbatgebot zu halten, war Gott also durchaus ernst. Nicht nur wegen dieser Strafe, die wir sehen, sondern weil, und das ist auch in diesem Abschnitt zu finden, weil das Halten des Sabbats praktisch ein Zeichen davon war, dass Gott der Herr und dass er wirklich der Gott Israels war, dass er ihr Retter war. Der Sabbat war gegeben, um die Zeit, die man sonst mit Arbeit für den Lebensunterhalt verbracht hätte, zu verwenden, um Gott als Schöpfer und Retter seines Volkes zu ehren und die Beziehung zu ihm zu feiern. Aber leider war es jedoch so, dass über die Jahrhunderte viele die ursprüngliche Absicht Gottes aus den Augen verloren hatten. Anstatt nämlich in Gottes Handeln und Versorgen zu ruhen und ihre Lust am Herrn zu haben, wie es Jesaja 58, 13 auch ermahnt und ausdrückt, so ging es insbesondere den Pharisäern zur Zeit Jesu zunehmend darum, immer genauer zu definieren, was als Arbeit verboten sein soll. Vielleicht schon etwas mit dem Ziel, ja, keinesfalls Gottes Gebot übertreten zu wollen. Ja, vielleicht ein gutes Anliegen und deshalb möglichst viele Sicherheitsvorschriften zu definieren. Aber so wurde bezüglich des Sabbats aus dem einen der 10 Gebote in den Schriften der sogenannten Mishnah 21 Seiten an Regeln für den Sabbat. Und ein Kommentator hat einige Beispiele hier zusammengetragen. Wenn ein Kessel mit heißem Wasser vom Herd genommen wurde, darf kein kaltes Wasser hineingegossen werden, um es zu erhitzen. Aber es darf so viel hineingegossen werden, dass das heiße Wasser lauwarm wird. Oder wer 2 Buchstaben schreibt, also mehr als einen, sei es mit der rechten oder mit der linken Hand, seien es gleiche oder verschiedene Buchstaben, sei es mit unterschiedlicher Tinte oder in einer beliebigen Sprache, ist schuldig. Das klingt schon fast wie die übertriebenen Beispiele, die mir ChatGPT liefern konnte. Wer seinen Stuhl um mehr als 3 Zentimeter verrückt, betreibt eine Möbelspedition. Wer einen Tropfen Wasser vom Tisch wischt, hat offiziell mit der Hausreinigung begonnen. Oder das Halbieren eines Apfels ist der erste Schritt zu einem Catering-Service. Also einem Liefern von Essen an Leute, die eine Feier haben zum Beispiel. Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig an, aber den Pharisäern war es wirklich ernst. Und wir verstehen hoffentlich, dass nach ihren zusätzlichen Regeln das Abpflücken von ein paar Ähren Erntearbeit war und damit ein Verstoß gegen das Sabbatgebot. Und auch das Heilen am Sabbat, ohne dass dieser Mann da lebensbedrohlich erkrankt war, auch Arbeit, die nichts am Sabbat zu suchen hatte. Aber was sich hier über den Sabbat sagen ließ, traf in Israel auch für viele andere Gebote zu. Aus dem von Gott gebotenen Fasten einmal im Jahr hatten die Pharisäer Fasten nicht einmal in der Woche, sondern sogar 2-mal in der Woche gemacht. Und zwar hatten sie wirklich vielleicht das Anliegen, sie hatten es gut gemeint, sie wollten Gott folgen. Aber die Frage war doch, war das wirklich Gottes Absicht mit dem Sabbat? Jesus warnte in Matthäus 15, Vers 6, dass die Pharisäer durch ihre eigenen Gebote Gottes Wort zunichte gemacht hatten. Und wir stellen vielleicht fest, dass auch heute Menschen aller Religionen und auch im Humanismus Menschen sehr eifrig sind, religiöse oder moralische Gebote aufzustellen und sie am liebsten dann so einzuhalten, wie sie es selbst für gut und richtig halten. Anstatt vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen und zu fragen, was sagt Gott selbst eigentlich? Wie sollen wir ihm begegnen? Und an Beispiel vom Sabbat merken wir, menschliche Gebote, vielleicht oft gut gemeint, aber wenn wir in die Bibel zurückschauen, dann haben sie Gottes eigentliche Absichten verpasst, nämlich Menschen auf sein Schöpfungs- und Rettungshandeln hinzuweisen und sich daran zu erfreuen. Besonders auch durch den Sabbat. Und natürlich war das umso tragischer, dieser Irrtum, als Jesus, der von Gott versprochene Retter selbst, vor den Pharisäern stand, um ihnen diesen Irrtum aufzuzeigen. Und das bringt uns zu unserer zweiten Überschrift. Jesus ist Gottes versprochener Gebotegeber und Erfüller. Jesus machte nämlich unter dieser zweiten Überschrift seinen Zuhörern klar, dass ihre Anklage falsch war, weil sie Gottes Absicht aus den Augen verloren hatten und vor allem, weil sie Gottes versprochenen Retter vor sich hatten. Und in unserem Text gibt Jesus 3 Argumente, die wir uns kurz anschauen wollen. Argument 1 ist, dass Gott eben eine gute Absicht mit dem Sabbat hatte und nicht eine Knechtschaft. Und das haben wir teilweise in den Bibelstellen schon gesehen, aber wir möchten uns auch anschauen, was Jesus genau sagt in Vers 27. Schaut bitte nochmal rein. Dort steht, und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Jesus erinnert also die Pharisäer, dass der Sabbat nicht als Zwangsjacke geschaffen worden war, um den Menschen zu knechten, sondern vielmehr der Sabbat gut für den Menschen sein sollte, genauso wie wir in den Bibelstellen vorher gesehen hatten. Nämlich in Gottes Handeln als Schöpfer, als Versorger und als Retter zu ruhen und ihre Lust am Herrn zu haben. Das sollte dem Menschen helfen. Und das ist so, weil nichts dem Menschen mehr helfen kann, als in dieser Weise auf Gott als seinen Retter zu schauen. So hatte Gott den Sabbat, wie auch alle anderen Gebote, die wir in der Bibel finden, zum Wohle für den Menschen geschaffen. Konkret auf die Frage, was jetzt dann an Sabbat erlaubt sei und auch auf, um sein eigenes Handeln zu erklären am Sabbat, gibt Jesus dann im zweiten Textabschnitt in Kapitel 3, Vers 4 einen Hinweis. Und da stellt Jesus diese rhetorische Frage in Vers 4. Er spricht zu ihnen: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Und natürlich sehen wir, natürlich war der Sabbat für das Gute da. Der wahre Sabbat beinhaltete, wie gesagt, sich an Gott zu erfreuen und ihn zu lieben und dann natürlich auch andere Menschen, die er geschaffen hatte, ihnen zu dienen, sie zu lieben wie sich selbst. Gott und unseren Nächsten zu lieben und Gutes zu tun, diese Absicht war schon immer der Auftrag von Gott an uns Menschen. Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Ein zweites Argument finden wir erst in Vers 25, nämlich den Hinweis auf das Verhalten Davids in der Geschichte. Also schauen wir kurz in Vers 25. Dort sagt Jesus: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die bei ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging zur Zeit Abiatars, des hohen Priesters, und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch denen gab, die bei ihm waren. Jesus beruft sich hier auf eine Begebenheit, die im Buch 1. Samuel Kapitel 21 berichtet wird, und ihr dürft sie gerne zu Hause nachlesen. Dort sehen wir, der bereits als König gesalbte junge David ist da auf der Flucht vor dem bösen König Saul und seinen Häschern, und er kommt mit seinen hungrigen Männern nun zu dem Priester Ahimelech, dem Vater des späteren Priesters Abiatar, der hier erwähnt ist. Und auf die Bitte nach Brot bekommt David aber Folgendes zur Antwort. 1. Samuel 21, Vers 5, da steht: Ich habe kein gewöhnliches Brot zur Hand, sondern nur heiliges Brot ist da. Also einziges abkömmliches Nahrungsmittel waren die sogenannten Schaubrote, heilige Brote, die im Heiligtum vor Gott immer am Sabbat ausgetauscht wurden und dann ausschließlich für die Priester erlaubt waren zu essen. Aber Ahimelech erkannte offenbar, dass David und Co. hungrig waren, und auch die Parallelstelle unseres Textes in Matthäus 12 verrät uns, dass die Jünger von Jesus, wie die Männer von König David, auch hungrig waren, als sie durch die Ähren gelaufen sind. Wollte Jesus also mit dem Verweis auf David in Vers 25 und 26 nur den Punkt machen, dass in Notsituationen wie Hunger plötzlich Dinge erlaubt sind, die sonst nicht okay sind? Zum Beispiel bei David, dass er dann an diesem besonderen Moment die heiligen Brote essen durfte? Nein, vermutlich nicht. Vielmehr wollte Jesus in den Worten eines Kommentators wahrscheinlich Folgendes ganz deutlich machen: Was der Vorläufer des Messias, nämlich David, tat, das darf der Messias, nämlich ich, erst recht. Also wenn David, der an keiner Stelle im Alten Testament für diese Tat kritisiert wurde und den auch die Pharisäer als Held und König in Ehrfurcht hielten, wenn er am Sabbat entscheiden konnte, was richtig und falsch war, dann darf ich das erst recht, denn ich bin der größere David, ich bin der Messias. Und um das noch deutlicher zu machen, kommt Jesus in Vers 27 zu einem dritten Punkt, nämlich der Messias Jesus ist auch Herr über den Sabbat. Wenn wir nämlich weiterlesen, stellen wir in Vers 27 fest: Er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Hatten wir schon. Aber jetzt kommt dieses dritte Argument, Vers 28: Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Das heißt, der Sohn des Menschen darf bestimmen, auch über den Sabbat. Er darf entscheiden, wie auch der Sabbat zu verstehen ist. Jetzt wissen viele von euch, dass Sohn des Menschen genau der Titel ist, mit dem Jesus sich in den Augenzeugenberichten des Neuen Testaments viele Male selbst bezeichnet. Jesus sagt also in Vers 28: Ich bin unter anderem der Herr des Sabbats. Ja, ich bin auf einer Stufe mit dem, der den Sabbat ursprünglich eingeführt hat, nämlich Gott selbst. Und wie es unsere zweite Überschrift zusammenfassen soll, Jesus nahm in Anspruch, der versprochene Messias und der ultimative göttliche Gebotegeber zu sein, der sagen darf, was am Sabbat richtig oder falsch ist. Und zum Beispiel in der Bergpredigt in Matthäus 5 auch, wie andere Gebote Gottes eigentlich zu verstehen sind. Und Jesus war auch ein göttlicher Geboteerfüller, nicht nur ein Gebotegeber. Als Sohn Gottes liebte er sowohl seinen Vater vollständig, indem er seine Gebote immer perfekt erfüllte, auch hier das Richtige am Sabbat tat. Aber er liebte auch seinen Nächsten perfekt, indem er zum Beispiel den Mann mit der verdorrten Hand liebte und sich über ihn erbarmte, wie es heißt. Aus Zeitgründen lese ich die Verse 3 bis 6 nicht nochmal vor, aber wenn ihr überfliegt, seht ihr dann auch Folgendes. Während die Pharisäer empört auf diesen Affront gespannt waren, ja, sie haben gehofft und gewartet, was macht Jesus jetzt vielleicht falsch nach ihrer Einschätzung, so zeigt uns der Text, dass Jesus sich über diesen Mann erbarmt, ihm im Vertrauen auf Gott Gutes tat und ihn als seinen Nächsten liebte, indem er vermutlich eine jahrzehntelange und unheilbare Beeinträchtigung heilte. Zum frühestmöglichen Zeitpunkt, nicht erst nach Ende des Sabbats. Jesus ist also nicht nur Gottes versprochener Gebotegeber, sondern auch Geboteerfüller. Und diesen Anspruch untermauerte er durch seine Vollmacht über Menschen, über das Böse und die Natur, wie wir in den letzten Markus-Kapiteln gesehen haben und auch im Folgenden sehen werden. Also man kann eigentlich sagen, und die Pharisäer haben es leider übersehen, wenn man Jesus begegnet, ist man dem perfekten Gott in Menschenform, sieht man ihn vor sich und ist mit ihm konfrontiert. Vermutlich ist euch aufgefallen, wie die Pharisäer auf diese Offenbarung reagiert haben. Ihr Schweigen auf die Frage von Jesus hin zeigt die dramatische und tragische Verhärtung ihres Herzens. Und wir sehen, wie Jesus darauf reagiert. Sie versetzten ihn in heiligen Zorn und in eine tiefe Betrübung über das Maß der Blindheit und der Rebellion dieser religiösen Profis. Wie schön wäre es gewesen, wenn sie seine Frage als Warnung zur Umkehr verstanden hätten. Aber so verpassten sie es, das Gute und das Leben zu bejahen. Ja, sie verpassten, Jesus zu bejahen und sich ihm als Herrn des Sabbats unterzuordnen und sich ihm als Retter anzuvertrauen. Stattdessen fassen sie in Vers 6 einen folgenschweren Entschluss, wenn ihr nochmal schaut. Verbündet mit den sogenannten Herodianern, eigentlich ihren Feinden, ja, das waren römerfreundliche Leute der Familie des Herodes, mit denen haben sie sich zusammengetan und beratschlagten sofort, wie es heißt, das heißt noch am Sabbat, wie sie Jesus umbringen könnten. Indem sie den Sabbat nutzen für das Böse und zum Töten und Jesus ablehnten, zeigen sie, dass sie also nicht fromme Gebotehalter sind, sondern eigentlich Sünder, Gesetzesbrecher und Rebellen gegen Gottes Retter. Bevor wir noch zu dieser Weitwinkelaufnahme kommen wollen, möchte ich uns an dieser Stelle hinweisen, dass Jesus als dieser ultimative Gebotegeber die Herrschaft im Leben jedes Menschen und damit auch in deinem Leben beansprucht. Als Schöpfer und als Gebotegeber, egal ob man ihn jetzt bewusst ablehnt, ob man ihn unbewusst ignoriert oder ob man versucht, ihm seine Gebote nach den eigenen Konditionen, nach den eigenen Rahmenbedingungen zu erfüllen. Deswegen möchte ich fragen, möchtest du Jesus zu deinen Konditionen oder nach deinen Regeln zufriedenstellen, anstatt vor ihm zu kapitulieren und ihn zu fragen, was er will? Oder willst du ihn lieber wegdrücken oder de facto so beseitigen wie die Pharisäer, weil du dich seinem Anspruch nicht beugen willst? Von Natur aus ist es unser aller Reaktion, selbst der Chef sein zu wollen und Jesus beiseite zu schaffen. Wenn du Jesus noch nicht folgst, dann möchte ich dich einladen, ihm so zu begegnen, wie er es möchte, und ihm nach dieser Predigt Zeit zu schenken, ihn kennenzulernen. Und ich möchte dich einladen, aufmerksam weiter zuzuhören, was Jesus sich für uns Menschen wünscht, was auch mit dem Sabbat zu tun hat und was das Beste ist, was einem Menschen passieren kann. Und das bringt uns zur dritten und letzten Überschrift für heute Morgen, nämlich in Jesus von Regelerfüllung zu erfüllender Ruhe. Jesus stellte sich vor hier als der gute Herr des Sabbats. Aber er wollte mit dieser Klarstellung nicht nur seine Macht gegenüber den Pharisäern klarstellen. Nein, er wollte sich ihnen und allen seinen Zuhörern auch als die Erfüllung ihres Strebens nach Sabbatruhe für ihre Seelen vorstellen. In Matthäus 11, Vers 28 lädt Jesus die Menschen folgendermaßen ein: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Also Jesus sagt, bei mir findet ihr Ruhe für eure Seelen. Ruhe für die Seele, quasi eine Sabbatruhe für die Seele. Etwas, wofür unsere Seelen nicht arbeiten müssen, sondern Freude an dem, was Gott schenkt, an seiner Gegenwart und an seinem Rettungshandeln. Wie meint Jesus das? Und Paulus erklärt es uns noch ein bisschen weiter im Kolosserbrief in Kapitel 2, den Versen 16 und 17, die ich euch vorlesen möchte. Paulus schreibt dort: Darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumondtag und über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Gleiches Thema. Aber, und das ist der wichtigere Vers vielleicht, Vers 17: Das alles sind nur schwache Abbilder, ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Also was Paulus meint ist, Jesus Christus ist die Erfüllung von allen Geboten, unter anderem dem Sabbat. Und wichtiger, Jesus selbst, die Person von Jesus, ist das, auf was sie alle hindeuten sollten. Auf was auch der Sabbat hindeuten sollte. Und ich ermutige euch, im Hebräerbrief das Kapitel 4 zu lesen, aber weil wir so einen langen Text hatten, kann ich euch es nicht vorlesen. Aber zusammengefasst findet ihr dort Folgendes. Dort steht ganz ausdrücklich, Jesus als der Herr des Sabbats ist die Ruhe für unsere Seelen, auf die der Sabbat hindeuten sollte. Genauso wie der alttestamentliche Sabbat auf Gottes Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten zurückschauen ließ. Der jüdische Sabbat diente also als Abbild, als eine Vorschattung für eine viel größere Realität, dass nämlich die Seelen von Menschen, die versklavt unter der Sünde sind, versklavt von dem nicht zu brechenden Drang, selbst Gott sein zu wollen, dass diese Menschenseelen bei Jesus Freiheit und Ruhe finden können. Und Jesus verspricht es für Sünder wie dich und für mich auch heute noch. Heute ist uns diese Sabbatruhe von unserer Sünde, von unserer Selbstbestimmung, von unserer Hektik, von unserem eigenen Gebotemachen offen, um einzutreten in seine Sabbatruhe, in sein Rettungshandeln und in seine Gnade. Anstatt wie es das Ziel aller anderen Religionen oder einem verdrehten Christentum ist, sich abzurackern und zu versuchen, Gebote zu halten, um vor Gott etwas vorweisen zu können, aber es nicht zu schaffen, weil die Herrschaft der Sünde viel zu stark ist. Stattdessen verspricht Jesus Ruhe und Freiheit denen, die in seine Ruhe eingehen, die ihn als den Herrn auch des Sabbats annehmen. Kommt her zu mir und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, sagt er. Das Schaffen dieser Ruhe hatte für Jesus einen Preis, den wir auch in unserem Text angedeutet sehen. Jesus gab nämlich sein eigenes perfektes Leben an einem römischen Kreuz hin und nahm so die Strafe auf sich, die unsere Rebellion verdient hätte und die erst weg muss, bevor wir in diese Ruhe eintreten können. Ans Kreuz brachten ihn menschlich gesehen die Mordabsichten der Pharisäer, die wir in Vers 6 sehen, genauso wie Ahimelech erstaunlicherweise in 1. Samuel 22 gemeinsam mit 84 seiner Kollegen für sein gutes Sabbatwerk an König David unschuldig mit dem Leben bezahlte. Wie die Bibel deutlich macht, von Gottes Perspektive erfüllte sich am Kreuz und bei Jesu Auferstehung aber der Rettungsplan, für den Jesus gekommen war, um Menschen Seelenruhe zu ermöglichen. Ja, der Abschnitt war relativ lang und vielleicht auch etwas vielschichtig, aber ich möchte uns zum Schluss noch ein paar Gedanken mitgeben, wie wir vielleicht diesen Text mitnehmen können in unseren Alltag und wie wir ihn anwenden können. Wer von euch hier Jesus noch nicht als diese Quelle der Ruhe für seine Seele entdeckt hat und angenommen hat, den möchte ich einladen, Jesus nachzuspüren, weiter über Jesus herauszufinden oder zumindest mit uns darüber ins Gespräch kommen. Ich möchte dir zurufen, komm in Jesus von Geboteerfüllung zu erfüllender Ruhe. Nur bei Jesus erfüllt sich dieser auch in unserer Gesellschaft überall präsente Wunsch nach Wellness und Ruhe wirklich. Zu ihm müssen wir gehen. Aber ich muss auch sagen, und das ist auch in diesem Text in Hebräer 4, es gibt auch ein zu spät. Und deswegen möchte ich dich einladen, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht wie die Pharisäer. Sprich mich gerne an, wenn du Hilfe brauchst, wenn du darüber reden möchtest, wie man auf Jesus zugehen kann. Wenn du wie ich, wie Jesus bereits nachfolgst, dann dürfen wir uns nach diesem Text hoffentlich freuen, dass wir bei Jesus unverdient die Ruhe für unsere Seelen finden durften. Und ich lade euch ein, loben und preisen wir ihn gleich in unseren Liedern und unseren Gebeten und leben wir dann ihm zur Ehre. Und machen wir nicht die gleichen Fehler wie die Pharisäer. Versuchen wir nicht wieder durch eigene Anstrengungen Gottes Liebe erreichen zu wollen. In Christus und nur wegen Christus liebt er uns bereits maximal. Ehren wir Gott aus Liebe und Dankbarkeit heraus, dass Jesus alle Gebote für uns hielt. Und stellen wir auch keine Regeln zusätzlich zu Jesus für uns oder andere auf, die über Gottes Gebot hinausgehen. Konkret auf das Sabbatgebot, weil es mit Jesu Erwirken einer ewigen Ruhe erfüllt ist und auch nicht im Neuen Testament wiederholt wird, haben wir bezüglich dieses Sabbatruhegebots eine große Freiheit, wie wir und wann wir uns Ruhe nehmen, bis wir sie im Himmel vollends erreichen. Und dazu noch ein paar kurze Gedanken. Sicherlich ist Sonntag ein guter Tag, um die Möglichkeiten, die dieser freie Tag in Deutschland uns bietet, zu nutzen, um individuell und gemeinsam als Gemeinde Gott für diese Ruhe in Christus zu loben und zu preisen. Gemäß Hebräer 10, Vers 23 ist eine Zusammenkunft als Christen nie optional. Aber sie ist nicht zwingend für oder nur für den Sonntag vorgeschrieben. Laut unserem Verständnis ist unser Sonntag deshalb eben einfach kein um 24 Stunden verschobener christlicher Sabbat. Auch für eine stille Zeit allein mit Gott ist es gut und richtig, sich ausreichend und regelmäßig Zeit zu nehmen. Und ich lade euch ein, wenn morgen wieder die Schule oder der Alltag sozusagen vielleicht nach den Ferien beginnt, auch dafür wieder Zeit einzuplanen. Einfach um in Christi Ruhe immer wieder wie in so einen kühlen Swimmingpool in der massiven Hektik und den Ablenkungen unseres Lebens einzutauchen. Und sicherlich macht Gottes Ruhegebot zum Beispiel Zeiten von Entspannung und Muße auch körperlich und geistig Sinn. Egal, ob wir an Pausen von unserer Arbeit denken, zu Hause, im Studium oder der Schule. Aber vielleicht auch mal bezüglich der Arbeit in unserer Gemeinde. Achten wir da aufeinander und behalten wir sowohl in unserer Arbeit, aber auch im Urlaub oder in der Muße Gottes Prioritäten im Blick. Mehr will ich nicht sagen, um diesen Aufhänger-Sabbat nicht zum Hauptpunkt der Predigt werden zu lassen. Aber ihr dürft mich gerne ansprechen, wenn ihr konkrete Fragen habt. Es ist eine spannende Diskussion und vielleicht können wir auch bei einem Hauskreis mal über dieses Prinzip Sabbat, Ruhezeiten, was ist gut, was ist biblisch oder auch nicht, uns mal gemeinsam austauschen. Aber wir sollten uns gemeinsam gemäß Römer 14, 5 bis 6 und Kolosser 2, 16 bis 17, wer das nochmal nachschlagen will, nicht überfordern oder verurteilen, wenn wir dieses Prinzip, nicht jedoch dieses Gebot eines strikten Sabbats, unterschiedlich umsetzen. Vielmehr lade ich euch ein, danken wir Gott für die Freiheit und die Seelenruhe, die er uns in seinem Sohn Jesus bereits geschenkt hat. Und dafür möchte ich ganz am Abschluss noch kurz mit uns beten. Herr Jesus, wir wollen dich anbeten als den Herrn auch des Sabbats. Du bist der göttliche Retter, der zu uns gekommen ist, Herr, und uns aus dieser Tretmühle, aus dem Hamsterrad unserer Sünde herauszuholen. Herr, selbst wenn wir uns noch so sehr abmühen, wir können deinem Anspruch nicht genügen, denn du bist heiliger Gott und wir sind Rebellen. Und so danken wir, Herr, dass du alles dafür getan hast, dass wir unverdient und aus reiner Gnade dieses Geschenk des Sabbats für unsere Seelen annehmen durften. Herr, dafür wollen wir dich loben und dich preisen und dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist schenkst, dass wir diese Freiheit, die wir in dir haben, weise nutzen können. Hilf, dass du unsere Priorität bleibst, sowohl bei unserer Arbeit, aber auch da, wo wir Muße haben, dass wir sie nicht an uns reißen, sondern dass wir auch da dich im Hinterkopf behalten, Herr. Und Herr, ich bitte für jeden, der dich noch nicht als den Herrn der Sabbatruhe angenommen hat, dass er es heute tut, dass sie es heute tut, Herr. Bitte wirke du durch deinen Geist und schenke du diese erquickende Reinmachung und dieses zur Ruhe kommen bei dir. Dafür wollen wir dich bitten und dich loben und dir danken, Herr.